Ich bin der Stefan und Vater einer vierjährigen Tochter, die heißt Toni.
Ich bin der Florian und der Vater einer vierjährigen Tochter und die heißt Rosalie.
Vater, Kater. Wie wir als Väter glücklich scheitern.
Was hast du jetzt gesagt? Let's do this?
Let's do this, ja.
Let's do this. Willkommen beim Vaterkater, unserem schönen Podcast über das Glück und Scheitern als Vater. Mein lieber Florian sitzt mir gegenüber. Servus, Florian.
Servus, Stefan.
Ein Jahr Vaterkater haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und der Mai war das beste Monat seit Podcastbeginn, was unsere Zuhörerinnen Anzahl anbelangt. Vielen Dank dafür, hat uns sehr gefreut.
Also jetzt haben wir es echt geschafft, jetzt sind wir so genau dort, wo wir vor einem Jahr waren, oder wie?
Jetzt sind wir genau dort, am Anfang waren wir gepiekt, dann ist so dahingegangen und jetzt pieken wir wieder und jetzt am Ende des Jahres, sozusagen des ersten Jahres. Also, wie sagt man da, Twin Peaks,
ich habe das noch nie in meinem Leben nachgedacht, dass das Twin Peaks mit zwei Höhepunkten zu tun haben könnte.
Ja. Du lernst auch was in unserem Podcast
offensichtlich. Ja, und du hast studiert und da kann man vielleicht sogar was lernen. Ja,
ja, also schönes erstes Jahr war das bisher mit dem Vaterkater. Ich war ja immer sehr begeistert, wenn wir Feedback gekriegt haben und haben gedacht, da suche ich jetzt noch ein paar raus von dem ersten Jahr und schleudert dir das über meinen schönen Schreibtisch und du sagst dann, was das so bei dir auslöst, das Feedback. Ich finde ja, bin immer froh, wenn es alles Mögliche ist. Wenn's
Rage, Anger, ja. Love, Peace and Rock'n'Roll.
Genau, diese ganze Palette. Und fast mein favorite Feedback war ja nach ungefähr so zur Mitte unserer Folgen, als es ums Thema so mit Hormonen streite ich nicht Folgen ging, so Menstruation und Hormone und so. Und ein Feedback war, das war mit Abstand die schlechteste Folge, die ich bisher bei euch gehört habe.
Ich frage jetzt ganz anonym, wer hat das gesagt?
Jemand, die ich sehr gut kenne und die schon bevor wir die Folge überhaupt aufgenommen haben, genau das gesagt hat.
Ja, aber es ist das Thema ist ja auch vielleicht so, dass das ärgste Tretminenfeld, wenn man sich als Mann darüber unterhalten will, Gutes zu tun im Hormonhaushalt der Frau. Ich glaube, das ist ein ganz gefährliches Eck, wo wir von vornherein ein bisschen unseren Stottermodus nicht ganz losgeworden sind, aber vielleicht es trotzdem ganz lustig hinbracht haben, weil ich hol da gleich weit aus, weil es gab, glaube ich, drei Folgen dazu. Bei der ersten haben wir uns als Ahnungslose mit diesen Vermutungen über das Thema getraut. Dann haben wir in der zweiten Folge oder, glaube ich, in der gleichen Folge sogar meine Freundin angerufen, um zu sehen, wie geht es den Frauen. Ich meine, wir haben jetzt nur das Fallbeispiel 1, also meine Lebensgefährtin, dazu geholt. Die, wo wir dann gemerkt haben, dass diese Ahnungslosigkeit ja nicht nur bei den Männern, sondern auch innerhalb der Frauen ein bisschen dass man einfach nicht Bescheid weiß.
Stotterst schon wieder?
Ja, es ist wirklich ein hakeliges Thema, wo ich spüre immer dieses Feuerzeug im Rücken und es riecht leicht nach Benzin und der Scheiterhaufen, den man da vor Augen hat, dass man sich da wirklich in ein Eck traut, wo man sich als helfender Mann quasi zur Seite stehen will, trotzdem unerwünscht fühlt. Also.
Ja. Aber das Feedback, dann die schlechteste Folge, die ich von euch gehört habe, finde ich insofern ganz gut, weil ich denke mir dann immer, wenn du irgendwas machst, zum Beispiel du laufst einen Marathon oder laufst irgendwo mit bei einem 100-Meter-Lauf oder was immer und du wirst Letzter, ja, sozusagen.
Mhm. Song Contest.
Ja, oder Song Contest. Du wirst Letzter, aber trotzdem, du hast das gemacht. Ja? Kannst du sagen, hey, die schlechteste Performance da beim Song Contest, du bist Letzter. Aber ich sage, okay, ich habe es gemacht, bin halt Letzter geworden. Deshalb sage ich ja, die schlechteste Folge, die ihr gemacht habt, ist trotzdem eine Folge, die wir gemacht haben.
Ja. Und ich glaube, gerade bei der Folge war ja Lernprozess, weil es gab ja dann die dritte Folge. Und die war ja also eine Aufklärungsfolge für mich halt auf jeden Fall. Also das war für mich so dann trotzdem, glaube ich, die beste Folge. Also ich glaube, von der schlechtesten wurden wir dann für mich, wurde die von der besten abgelöst. Was sagst du da dazu?
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich hab auch was gelernt bei der dritten Folge. Und so diese Lernkurve, dafür machen wir das ja auch, den Podcast, dass wir zumindest was lernen von den Fragezeichen. Vielleicht sozusagen zum, was ist dann die nächste Stufe, zum Ist-Gleichzeichen werden und dann vielleicht mal zum Ausrufezeichen und irgendwas verstehen. Also fand ich gut, fand ich gut. Aber es gab ja auch anderes Feedback. Einer unserer letzten Folgen hat Bekannte, oder ich kenne sie nicht einmal, aber Bekannte von einer Bekannten oder so gesagt, sie hat das erste Mal reingehört und ist richtig süchtig nach dem Podcast und findet es echt spannend, dass wir über alle oder viele Themen einfach so genug Raum geben und reden mit unterschiedlichen Leuten.
Süchtige haben wir jetzt auch schon generiert. Stefan, gefällt dir mein Wortwahl nicht? Oder wie?
Na doch, freut mich, dass du das so gut kenne, die jetzt ja mittlerweile auch, dass du dich das rauspickst. Ergibt voll Sinn. Ja.
dein Sarkasmusgrinser, wie auch immer. Ich werde dich nachher hauen dafür. Verbal natürlich. Auspeitschen.
Ja, aber man fand ja auch gut. Aber dann gab es wieder Feedback wie, das finde ich dann auch interessantes Feedback. Gesagt, ja, ich habe mir echt schwer dann bis zum Ende zu hören. So, weil es offensichtlich so nicht gut war oder schwierig zumindest, weil kann ich mir so richtig dann vorstellen, wenn das jemand schreibt, finde ich eigentlich auch gut, weil ich höre es mir an, tut mir echt schwer, aber ich habe es mir zum Ende angehört, finde ich dann eigentlich auch fast positiver als negativer, so ein Feedback.
Ich muss noch drüber nachdenken, also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Also ich konnte mir das nicht bis zum Schluss anhören. Es stellt sich halt immer die Frage bei Kritiken, ob es eine Grundsatzkritik ist an etwas, an einem mechanischen Prozess oder eine grundsätzliche Ablehnung von dem, was da kommt. Weil da muss man ja unterscheiden, was man halt auch als Kritiker ernst nehmen kann. Weil mir ist es einmal passiert, dass ich ein Comic mit einem relativ renommierten Schriftsteller gemeinsam entwickelt habe und ich habe damit Malerei und Collage gearbeitet, so wie ich immer arbeite. Und ich habe dann eine Kritik gekriegt von jemandem, der feine Bleistiftzeichnungen bevorzugen würde. Und da habe ich mir gedacht, okay, habe ich jetzt mein Comic schlecht gemacht, weil das Comic total zerrissen und das schlecht empfunden, oder ist er der Falsche dafür gewesen? Deswegen seitdem bin ich bei Kritiken immer sehr so vorsichtig geworden, ist die Kritik überhaupt für mich platziert am richtigen Platz? Also
so ein bisschen in die Richtung, du hast nicht das Album gemacht, das ich gerne.
Ja, ja, eh so, weißt du, wenn du gerne Klassik hörst und dann das Metallica-Album nicht so super findest, ist schon klar. Also da, aber dann trotzdem den Senf abgeben musst, dass die Philharmoniker so super sind oder wie auch immer.
Wir haben ja auch einen Live-Auftritt bisher gehabt, das war beim Podcast-Festival in Passau, kann ich übrigens allen empfehlen, und unserem Kollegen da vor Ort, dem Matthias Hofer, und den Gast, den wir dort hatten, erster Live-Gast, der Politiker, er hat gesagt, ein Mann, weil sonst ist ja das meiste Feedback immer von Frauen bisher gekommen, und er hat gesagt, findet er gut, dass wir da so einen Raum aufmachen, wo man über Themen, die Vater, Schwierigkeiten oder gute Seiten oder was einen beschäftigt, reden kann, weil ich schon das Gefühl habe, die Frauen werden sich viel eher bei uns. Und die Männer, nach wie vor Väter, einfach irgendwie das Gefühl haben, lieber nicht, weil vielleicht mache ich was, sage ich was Falsches oder meine Frage ist schon falsch oder lieber ruhig bleiben.
Ja, nein, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt immer mehr outen. Also mir kommt vor, je mehr ich wieder da draußen noch unterwegs bin, also nachdem unsere Töchter jetzt schon relativ groß sind, ist man vielleicht auch mehr unterwegs. Also mir kommt schon vor, dass ich jetzt mehr zurückkriege, auch von Männern, aber verhaltener. Weißt du, das musst du ihnen schon fast aus der Nase ziehen. Es kommt keiner her, ich höre euren Podcast, so wie es mir mit manchen Müttern im Bezirk passiert ist, dass du einfach auf der Straße einfach angeredet wirst, hey, du machst auch den Podcast mit dem Stefan, und mir kommt schon vor, dass das jetzt ein bisschen zugenommen hat, dass da sich die Männerwelt jetzt auch nicht nur hören traut, sondern es auch sich zugeben traut, dass es hört.
Das finde ich schon gut, weil bei den Gästen, also ich bin da wirklich froh und dankbar an alle Gäste, Gästinnen, Männer, Frauen, die bei uns im Podcast waren, Männer, die ich gefragt habe, es gab schon ein paar, die dann gesagt haben, sie wissen nicht oder sie gar nicht mehr gerührt haben oder gesagt haben, ist nicht so meins. Bei Frauen war das tatsächlich nicht der Fall. Die waren alle wirklich offen und gesagt, ja, ich erzähle euch meine Geschichte oder wie ich das sehe und so.
Okay, jetzt fällt mir gerade ein, weil wir gerade so reden, was war denn für die ärgste Folge? Mir ist jetzt gerade einfach ein total dramatischer Moment eingefallen für mich, den man eben vielleicht im Mikrofon nicht so mitgekriegt hat.
Die erste Folge, also vorneweg, dann kann ich noch drüber nachdenken, die meistgehörte Folge bisher.
Nein, für dich persönlich, was dich gestresst hat, jetzt kommen wir nicht mit Statistiken, du Journalist, du.
Wahrscheinlich war es schon, vielleicht war das so mit der Anja, meiner Partnerin über unseren Urlaub oder so zu reden. Glaube ich, im Nachhinein. Da hat man schon Stress mit den Schultern.
Da sind die Schweißperlen am Rücken und sammeln sich mit den neuen Haaren, die dort wachsen, wo früher noch nichts gewachsen ist.
Ja, weil da glaube ich jetzt das Gefühl habe, jetzt finde ich mich ehrlich in der gleichen Situation wieder, wie schon sozusagen zu Hause oder privat im Gespräch jetzt auch und das stresst mich dann schon ein bisschen. Das fand ich eigentlich für mich dann doch immer ein bisschen, wie sagt man da, eine neue Erfahrung.
Weil ich hatte einen sehr stressigen Moment und der hat sich aber dann gedreht zu einem, würde ich fast eher sagen, so paartherapeutischen Moment, der wahrscheinlich nicht immer passiert in einer Therapie. Hatte noch nicht im Vor einer Folge, aber vollgas gestritten. Aber so wirklich so mit allem, was man gefunden hat, verbal an den Kopf. Und circa 15 Minuten später wollen wir sie anrufen zum Thema mit Hormonen streite ich nicht und Konflikt generell und dürfen mit ihr darüber sprechen. Also da habe ich mir schon gedacht, wie soll das gehen? Und ich muss schon zugeben, das hat die komplette Situation beruhigt und ich konnte in ein friedliches Zuhause nach Hause gehen. Also der Satz jetzt so passt. Ja. Und das war aber trotzdem kurz vor allem echt gedacht, so, wie soll das jetzt funktionieren? Jetzt müssen wir es anrufen, wie wir uns gerade alles kassen. Und irgendwie war es dann trotzdem, also ich finde auch, dass unser Tun da, jetzt nicht nur für die Masse da draußen, sondern eher für uns auch was, für mich hat es auch was Therapeutisches. Also ich lerne total viel über mich selber, speziell eben durch andere. Also wenn man die Geschichten erzählt bekommt von anderen. Aber das war mein Schweißausbruchmoment, der sich aber dann recht schnell im Gespräch mit meiner Freundin halt wieder gedreht hat.
Aber interessant, was glaubst du, woran das lag? Weil es spricht ja dann dafür, dass es gut ist, wenn man auch, wenn es hitzig war, und das kennt man jeder aus Streit, vor allem aus der Beziehung, vor allem mit Kindern, dass man dann trotzdem mit dem anderen in dem Fall ja reden muss, also haben wir vereinbart, dass wir die Katrin anrufen, sprich mehr oder weniger musstest du ja dann mit ihr reden, dass man dann halt im Gespräch dann doch einfach wieder merkt, okay, kommen wieder alle runter, das Ego jeweils oder eigenes Recht haben wollen, wird ein bisschen weniger und man merkt sich, so schlimm ist das alles nicht und bin ich froh, dass wir wieder miteinander reden.
Du hast das, glaube ich, gerade alles aufgelistet. Das heißt, ich sage eine Kleinigkeit vor Publikum, vielleicht müsste man Streits immer vor Publikum oder zumindest vor einem, aber ich glaube, dann bist du eben in der Paartherapie, dann hast du einen Supervisor oder Supervisorin da dabei und mir kam genau vor, dass das passiert ist, dass eben, dann ist das alles nicht mehr so, man muss nicht unbedingt so recht haben mit der einen oder anderen Kleinigkeit und dann gesteht man dem anderen viel mehr zu, weil ja wer anders zuhört und unterm Strich ist dann wieder gut und man hat dann je wieder 2 Wochen Zeit bis zum nächsten Streit.
Ja gut, es ist echt so, ich meine, das ist, finde ich, das habe ich auch gelernt in dem Jahr, nochmal mehr über den Podcast, aber das habe ich mir heute erst wieder gedacht, so Streits. Also natürlich, manches Mal kommt man mit Leuten einfach nicht zusammen und bevor das alles zu heftig eskaliert, sagt man halt einfach, wurscht, ob das jetzt irgendwie mit, wie, was für Umfeld auch immer, Verein, Freundschaft, Wohnungen, WG, whatever, sagt, es passt, wir kommen einfach nicht zusammen, am besten ist, bevor wir uns alle da irgendwie nur mehr am Arsch gehen, man geht getrennte Wege. Aber wie wichtig es, finde ich, nach wie vor ist, dass man in der Lage ist, oder ich, mit Leuten auszukommen, auch wenn wir Sachen unterschiedlich sehen. Ja, und das liegt da an mir. Also so
du redest jetzt da immer von deiner Partnerin oder abstrakt von irgendwem?
Nein, ich rede schon von der Partnerschaft in erster Linie, weil das halt ein ständiges...
so allgemein.
Nein, ich rede schon von der Partnerschaft, weil das halt eine tägliche Auseinandersetzung ist. Aber ich beziehe das mittlerweile auch auf Freundschaften oder in der Arbeit, wenn zum Beispiel irgendwelche Anfragen und E-Mails rausschicken und Leute melden sich nicht und so, wie ich damit umgehe. Früher wäre ich echt anders damit umgegangen, hätte es sicher nochmal persönlicher genommen und dann gleich, was die, der meldet sich 3 Tage nicht und so. Mittlerweile war sie halt, die Leute sind alle beschäftigt und so und hat nicht immer, hat in den wenigsten Fällen was mit dir zu tun. Und wie kann ich eine Beziehung aufrechterhalten, die mir schon wichtig ist? Es gibt nämlich einen Punkt, wo man sagt, an der Beziehung habe ich kein Interesse, das ist gut, aber wie kann ich eine Beziehung aufrechterhalten, die mir wichtig genug ist, die ja wertschätzt, auch wenn Sachen nicht so rennen, auch wenn es mal Streit und Stress gibt. Ja. Und deshalb, ich finde schon, durch diese Vaterschaft und auch über das Reflektieren oder Reden mit anderen im Podcast oder mit dir in erster Linie, schon mal besser checkt, wie du es ja vorhin beschrieben hast mit dem Streit mit der Katrin, nicht so immer dann gleich so rein in diesen Konflikt und nochmal rein, sondern okay, wie kann ich da jetzt diese Beziehung, was soll ich, reparieren oder zumindest so gestalten, dass das, weil ich würde die weiter haben im Normalfall, ja, so diese Beziehung, und dass das nicht eskaliert und sagt, ja, mit dir will ich nie mehr wieder was zu tun haben, sondern okay, ich kann halt mit dem leben, dass das jetzt nicht so genau abbrennt oder 3 Tage vergehen und sagt, ja, okay, so. Das habe ich schon gelernt, bin ja schon froh drüber.
Ja, ich finde noch immer die härteste Lektion in wie vermeide ich Konflikte ist zu wissen, wann man die Schnauze hält. Und das ist ich werde mir jetzt den Satz dann nachher selber ausschreiben, weil ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau drauf habe. Also das ist wirklich, also zu wissen, wann man einfach nichts sagt, ist, glaube ich, echt einer der schwierigsten Sachen, weil da geht es eben um dieses Recht haben oder dem anderen was zu erklären, also von Mansplaining oder welche Varianten. Jeder will dem anderen erklären, wie er es richtiger machen muss. Und wird immer angegriffen und eingegriffen beim anderen zuerst und nicht bei sich zuerst. Und ich glaube eben nicht, ich weiß, dass es da schon mit dieses Schweigen, also so Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also ich glaube, dass Reden oft gar nichts ist und dieses Schweigen zumindest Frieden hast.
Ja, vielleicht
ist aber es gibt auch dieses Silent Treatment, also da wird es dann schon wieder komplex, aber das Baustelle reißen wir jetzt nicht an, es geht ja um den Jahresreview.
Ja, aber dann sage nochmal echt ausdrücklich Danke an alle, die unsere Folgen gehört haben, die uns geschrieben haben, die das auf irgendeine Art und Weise verfolgt haben, weil mir hat das echt was geholfen, ich finde schon, mit manchen Dingen einfach besser umgehen zu können. Ne?
Was war der schrägste Platz, wo du, also nein, das ist bei dir nicht so oft passiert, gell, dass die Leute irgendwo unmotiviert auf den Podcast angeredet haben?
Na, also mir reden echt weniger Leute an als die.
Ich glaub, du wirst angeschrien.
Angeschrien.
Ah, du wirst angeschrien. Das ist dann das nächste Thema, wo wir gleich gehen.
Du wirst, okay, über die Straße, ja, die schlechteste Folge, die ich gehört habe von euch.
Buh, Katzerl, buh, Vater.
Wir schreiben Leute eher. Ja, ich habe das Gefühl, da trauen mich die Leute nicht immer so, ja, so anzureden, glaube ich, weil ich so unnahbar manchmal wirke wahrscheinlich. Ja.
Bei mir ist es auf der Kunstmesse passiert, dass ich plötzlich auf der Parallel, also in Wien im Raum gestanden, plötzlich steht eine Frau, die ist total interessant, die Stimme im Raum zu hören. Und ich habe mir gedacht, so, okay, was ist jetzt los? Ich habe den Sprung im Kopf nicht gleich geschafft. Da redet jemand also nicht über meine Arbeit, sondern über den Podcast. Und das war für mich so der schrägste Moment. Aber hast du irgendeinen skurrilen Moment, so, wo du denkst, oh, what the fuck happened now? Nee, ich finde es nicht mehr sehr arg, dass wir es in die Women geschafft haben, oder?
So stimmt, ja. Das fällt mir jetzt ein. Das war ja medial, bin ja echt erstaunt gewesen am Anfang. In der Presse waren wir da gleich mal zum Vatertag als Empfehlung. Dann diese Geschichte in der Woman, die war, finde ich, echt spannend. Männer und Gefühle, warum sie Männer so schwer tun. Und dann in der Apothekerzeitung waren wir auch einmal drinnen, so, wo es ging um die Folge Geburtsschuld und dann so Männer wie Männer, postnatale Depression oder ihre Rolle oder wie sie damit umgehen mit schwierigen Geburten oder Geburtsprozess und so. Und so
Dieter war das. Damals,
ja, das fand ich eigentlich auch interessant. Ja, also.
Ja, also sind da sonstige Auswirkungen auf dein anderes Leben abseits des Podcasts, die da jetzt noch so einfallen?
Nein, bisher noch nicht. Ich warte eigentlich noch immer. Das heißt, warten. Ich würde nach wie vor gerne auf Tour gehen, ja, mit Vaterkarte. Wie gesagt, ich fand das im Passau ja da wirklich.
Aber dann musst du Schlagzeug spielen auch.
Warte, ich habe meine Sticks in der Hand, das Schlagzeug geht nicht mehr. Ich kann einmal kurz was anspülen, aber was geht, war zumindest. Hört mal. Gut. Ich glaube, das lasse ich jetzt lieber.
Ich hoffe nur, dass der Festplatten das übersteht.
Oh je, okay, na gut. Schlagzeug spielen, ich mache das Intro, ich mache sozusagen den Anheizer,
also dort spiele das Schlagzeug.
Ja. Mache ich gerne. Nein, mir würde sowas schon Spaß machen, so 50 Leute, Gast. Ich würde eh gerne machen, vielleicht da Aufruf für unsere Einjahresfolge, wenn wir im Herbst, im September, wenn sozusagen der Sommer alles vorbei ist, eine Live-Geschichte hinbekommen, ein Jahr plus Vaterkater irgendwo da bei uns im Bezirk zu machen. Ich würde das eigentlich gern machen, aufbauen auf unserer Folge über zwei Mütter mit zwei Vätern. Ja? Also zwei Väter, ein Kind und wie es denen so geht als Twin-Vater, Doppelvater. Weil darüber weiß ich echt so wenig und tausche mir Seiten aus, weil mit zwei Müttern habe ich ja schon hin und wieder Kontakt. Aber zwei Väter, das würde ich spannend finden. Falls es die gibt, die uns hören, bitte melden. im Herbst machen wir eine Live-Folge.
Das wäre großartig. Aber weil ich gesagt habe, eben wegen dieser Auswirkungen, also ich habe einen Moment gehabt, wo ich mir schon gedacht habe, dass es auch Sprechen so ins Mikrofon und so und eigene Gedanken formulieren, aber auch diese Stotterthemen wie Hormone oder von Geburtsschuld, wo man sich halt eben als Mann so ganz vorsichtig nur hintraut. Mir ist halt aufgefallen bei Interviews, also die ich als Künstler halt auch immer wieder habe, dass man da halt schon um einiges routinierter wird. Also da kann mich dann auch ein Interview erinnern, wo ich mir echt gedacht habe, so okay, auch da hat sich der Vaterkater ausgewirkt, weil da redet man oft über Themen, wo man eben stottert, sich unsicher ist und eigentlich Hilfe braucht. Und wenn man dann über seine eigene Arbeit redet, merkt man eigentlich, wie einfach das ist, in den Schubladen, die im Kopf so klar geordnet eigentlich sind, da zuzugreifen und das verbal wieder von sich zu geben. Also das habe ich so als, das glaube ich, als ärgstes für mich positive Auswirkungsphänomen auf mein restliches Leben, also auf das außerhalb des Podcasts, habe ich das schon sehr spannend gefunden.
Na cool. Falls es Wünsche gibt oder Vorschläge nach Folgen, ja, was wir mal irgendwie behandeln sollen, wen wir einladen könnten, was es für Themen gibt, die unbedingt besprochen werden müssten hier bei uns im Vaterkater, immer her damit.
Und ich schieße da nochmal nach, also das mit den zwei Vätern würde ich wirklich super, super cool finden. Also wenn sich da draußen ein Zwei-Väter-Pärchen findet, das uns mit uns drüber sprechen will, das würde ich wirklich total feiern. Stefan, wenn wir gerade bei Feiern sind, gell, und bei Anzünden und Scheiterhaufen und Klatschen und Buhen, was ist denn bei dir so in letzter Zeit gewesen?
Du, was war los? Arbeit war los, es war relativ wüt, jetzt die letzten zwei Wochen. Ich war ja letzte Woche, eine Woche in Bosnien, in Mostar, superschöne Stadt mit der historischen Brücke, da über die Neretva, den Fluss, kann ich echt jedem nur empfehlen.
Die gesprengt wurde im Krieg damals.
Genau, ja, die wurde ja, ich glaube, 1558 da unter osmanischer Herrschaft gebaut.
Das war doch die letzte bestehende mittelalterliche Holzbrücke oder war es ursprünglich Holz?
War, glaube ich, ursprüngliche Holzbrücke. Und dann so wirklich, ich meine, es schaut wirklich einfach super aus, diese Steinbrücke, die dann oben so
zusammengeht.
Ja, mittlerweile dann schon. Aber früher, ich glaube, die erste war wahrscheinlich Holz. Aber das ist wirklich, da in Bosnien gibt es ja ein paar davon, aber diese Brücke da über den Fluss, also ihr könnt mir das wirklich immer wieder anschauen. Die wurde dann im Krieg gesprengt und seither ist ja diese Stadt mehr oder minder zweigeteilt, so die bosniakisch-muslimische Seite da auf der einen Seite und die kroatische Seite, weil Mostar ist ja nicht so weit weg von Kroatien. Und da war ja dann eine kroatisch-bosnische Armee gegen die bosnische Armee. Lange Geschichte, aber ist noch immer diese ganze Kriegsvergangenheit sehr präsent und die Stadt gespalten. Und da war der dritte Teil meiner Reportage über Fußball und Nationalismus in Bosnien-Herzegowina.
Und da ging es heiß her.
Ja, das war echt das erste Mal. Ich war beim Fußballspiel und Mostar Radabi, so Veles Mostar gegen Srinski Mostar, sozusagen der bosniakische Club gegen den kroatischen Club. Und der kroatische Club ist die Fans bekannt dafür, dass sie nicht zimperlich sind, sage ich mal so. Und waren wir am Spielfeld halt, ich habe aufgenommen, da die Atmosphäre und Stimmung für die Reportage und der Fotograf hat fotografiert. Und wir dürften ein bisschen zu nahe an die Ultras rangeraten sein und die haben uns natürlich…
Also wie metatechnisch zu nahe, seid ihr zu nahe an den Sektor rangegangen?
Oder? Ja, wir waren ja am Spielfeld und wir haben halt Fotos gemacht und aufgenommen und dann haben die halt Pyro abgeschossen, jede Menge. Und zu nah, wir waren jetzt nicht 3 Meter daneben, ja, aber halt so, dass es… den Eindruck erweckt oder so, weil die natürlich uns auch nicht kannten. Ja, die sonst sind wahrscheinlich immer die gleichen Fotografen dort und wir sind auf einmal da, der eine Typ mit dem Kapperl und so. Also es ist natürlich klar, dass wir neu sind oder nicht von da sind vielleicht da. Und die wollen natürlich nicht, dass man Fotos von ihnen macht. Ja, also das ist bei Ultras allgemein so, aber da, wo das nochmal sehr, sage ich, wie drücke ich das aus, in ein politisches, ein anderes Eck geht und haben dann irgendwie das Gefühl gehabt, wir hätten da Fotos von ihnen gemacht und wollten dann die Kamera unbedingt vom Fotografen haben.
Aber wie wurde das kommuniziert? Es wird ja nicht innerhalb von Sekunden eine Ultra-WhatsApp-Gruppe gegeben haben, wo jemand schreibt, tu die Fotos weg oder gibt es einen Sprachmenschen, der dann zu euch kommt und sagt, bitte jetzt das weggeben? Oder?
Ja, es gibt halt…
Also ich und Fußball, was der, ja, deswegen frage ich so…
Nein, es gibt ja…
Nichts ahnend.
In dem Fall unten… unter den normalen Fotografen, sage ich mal, natürlich auch von den Ultras, Leute, die Ultras fotografieren und dokumentieren, ihre Reaktionen, also wenn die Pyro abschießen oder irgendwelche Transparente für ihre Kanäle sozusagen das dokumentieren und fotografieren. Die stehen dann dort, wo die anderen Fotografen auch stehen. Und dort dürften die sozusagen unseren Fotografen schon misstrauisch beäugt haben und dann, okay, irgendwas kommt uns da komisch vor und dann gesagt, hey, du hast jetzt da Fotos gemacht, geht nicht, löschen. Und
aber wer so. Kommt dann da und sagt Fotos? Nein, oder schreiben sie es dann mit?
Nein, da kommen dann die unten am Spielfeld halt sind und den Rest dokumentieren. Oder
Die anderen Fotografen?
Nein, nicht die anderen, die für irgendwelche Medien fotografieren, nicht, aber die Ultras, von den Ultras sind und die Ultras dokumentieren, die stehen ja
okay. unten. So. Die stehen auch unten?
Die stehen auch unten, genau. Weil die halt danach vom Spielfeld diese Aktionen dokumentieren. Und ja, das ging dann relativ schnell, das war relativ aggressiv. So, ich meine, ich weiß schon, dass das manchmal auch ein bisschen in das Hin- und Her-Geplänkel ausartet, aber der wollte sofort so Kamera her, löschen und richtig aggressiv. Und unser Fotograf hat gesagt, hey, ich bin der akkreditierte Fotograf, ich war nicht akkreditiert mit allem, ich mache da Fotos, ich bin jetzt auch nicht da irgendwie auf einen Meter zu euch hin oder was auch immer. Hey.
Und wurde jetzt vorher darauf hingewiesen, dass da Sicherheitsabstand oder?
Nein, also das ist ja sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, mach keine Close-ups oder Fotos von Gesichtern. So, das ist ungeschriebenes Gesetz, sage ich jetzt einmal, ja, in der Branche oder so. Und nachdem die nicht wissen, wer wir sind, so, war das natürlich gleich mal, hey, was ist da los, wer seid ihr, was macht ihr und habt jetzt Fotos von uns gemacht, Kamera her. So habe ich das noch nicht gekannt. Es gab schon mal so Gespräche oder Geplänkel, aber dass die gleich sozusagen die Kamera entreißen wollen, wo du da offizieller Fotograf bist mit Akkreditierung, das ist ungewöhnlich. Und gleich diese Aggression, so gleich mal wirklich, was weißt, okay, das ist jetzt. Und aber wahnsinnig viel Polizei gleichzeitig, nachdem das so ein Hochrisikospiel ist. Unglaublich viel
Polizei. Also es ist ein Derby gewesen in der Ortschaft, in Mostar, genau. Also zwischen den Kroaten und den muslimischen Bosniern.
Genau, wenn man so, ja, so kann man die Vereine zuordnen. Ja. Und ja, und dann haben wir mit denen geredet und habe ich das Gefühl gehabt, das hat sich im Großen und Ganzen geregelt. Aber ein Fotograf hat gesagt, mal schauen, sind nicht sicher. Und dann sind wir raus beim Stadion, ja, wollten halt zu unserem Auto und zack, schon als wir raus sind, haben sie uns abgepasst, wollten dem Fotografen die Kamera wegnehmen, mir haben sie die Akkreditierung weggerissen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, was die Stimmung, wir sind jetzt sozusagen in der Höhle des Löwen. Schnell zurück ins Stadion, zur Polizei. Und halt, dann war mir klar, ich fahre dann nicht mehr raus. Haben wir mit dem Pressesprecher noch geredet, der uns noch vorher gesagt hat, ja, alles kein Problem. Und hat gesagt, ich fahre dann nicht mehr raus ohne Schutz, weil die Stimmung einfach so aggressiv und eigenartig war. Und dann nach 10 Minuten oder so sind wir mit dem Polizeiauto rausgebracht worden und auf die andere Seite der Stadt eskortiert worden. So habe ich das echt noch nie erlebt. Das war schon ein stranges Gefühl.
Ja. Naja, ich meine, es ist auch, das klingt ja alles so nach unkontrollierter Mob, der, wo du ja nicht warst als Einzelperson, was da als nächster passiert. Oder waren es wieder so gezielt einzelne Leute oder war das schon so eine Gruppe oder?
Es war schon so eine Gruppe. Du weißt, ich meine, die Ultras sind natürlich viele Leute. Ja. Das weißt nie genau, ist es jetzt einfach ein paar, die vielleicht whatever, auf Eigeninitiative
ja,
oder
die nicht außerhalb der ersten Reihe haben die ja nie gesehen, weil ich meine, es ist ja eine recht schnelle Distanz. Wenn du dann nicht mit einem Zoom fotografierst, weiß ich nie, wer du bist da.
Also. Ja, das war die Geschichte. Und ich muss sagen, also arbeitstechnisch, ich meine, ich weiß schon, das war eben auch die Geschichte Fußball und Nationalismus. Und das ist jetzt nicht so, als wenn du da. Ich meine, es gibt in Österreich natürlich bei der Austria Rapid oder wo immer, natürlich immer problematische Fangruppen, aber dort ist es halt immer mit diesem Nationalismus und dem politischen Kontext und der Kriegsvergangenheit teilweise halt assoziiert, dass das halt schnell eine ganz andere, finde ich, so.
Ja, aber mit dem Den Haag Kriegsverbrecher-Tribunal-T-Shirt wirst du ja nicht herumgrenzen, oder?
Ja, und ich muss echt sagen, aber dann vielleicht um jetzt den Bogen irgendwie zu Vaterschaft oder Kinder und Familie und so, da denke ich mir, okay, also ja, Hass oder diese Gewalt, Aggression, du wirst ja als Familie, als Vater, ja, irgendwie Kinder erziehen und in einer Gesellschaft leben, wo jeder irgendwie sehr wohl im Großen und Ganzen fühlt. Und ich habe dann am nächsten Tag 3 junge Frauen getroffen, die in Mostar Fußball spielen, nämlich in einer Frauenfußballmannschaft. Ja, und da gibt es aber nur eine Mannschaft. Und als ich die dann getroffen habe, die 3, die waren so Anfang 20, ja, und die gesagt haben, für sie, ein Club ist für die ganze Stadt und ihnen ist ja wichtig, dass da alle willkommen sind und alle spielen können und so. Ja. Da habe ich gedacht, ciao, jetzt bin ich dann wieder ein bisschen sozusagen hoffnungsvoller aus dem Ganzen raus, weil mir dachte, nach dieser ganzen Attacke und der Geschichte, was die Leute sind halt schnell.
Also da gegeneinander. Moslems und Kroatinnen
dann. Ja, Serbinnen sind halt.
Also alle drei Möglichkeiten, die es da gibt, spielen dort.
Spielen zusammen, ja, und sagen, hey, für sie ist die Stadt nicht getrennt, sie wollen, dass alle hier willkommen sind und dass das ein gutes Miteinander ist. Und da haben wir schon gedacht, ja, du kannst dich schon entscheiden oder wie wirst du so oder so, was für einen Weg als Kind, als Jugendlicher, weil legst du da zurück, dass du sozusagen in die Gewaltecke kommst oder davon lebst, der Identität, ja, gegen die anderen und gegen und diesen Krawall, oder du gehst den anderen Weg, in dem Fall waren es drei junge Frauen, die sagen, hey, wir wollen das wieder gemeinsam spielen und so. Und das, was kannst du als Vater beitragen in der Erziehung deiner
Tochter? Naja, ich finde es aber auch extrem, ein hartes Beispiel, weil es halt wieder ist, die Männerecke ist gefährlich und im schlimmsten Fall ist vielleicht auch tödlich oder halt unberechenbar. Und die Friedensstifter sind immer innen. Also also wenn du jetzt sagst, das mit dem Frauenfußballclub, der das alles, was die Männer dann auch immer für Grenzen, also in der Männerfußballwelt für Grenzen gezogen werden, dort einfach aufgelöst werden, da stellt sich ja echt so die Frage, liegt Mann immer falsch?
Ja, ich habe mir das auch gedacht. Wir haben mir dann mal angeschaut, als ich unten am Spielfeld war, in die Ultras-Gruppe und ich habe keine einzige Frau gesehen. Ne? So. Und natürlich, das Männlichkeit, diese Bilder, die vorherrschen, natürlich hat das immer so eine eigene Dynamik und dann Auswüchse. Und ja, und so klischeehaft das dann klingt, am nächsten Tag drei Frauen, die eigentlich fürs Gegenteil stehen. Ja.
Nein, okay. Ich finde es dann irgendwie so voll super und gleichzeitig als Mann halt wieder total deprimierend, dass man als Mann immer auf der Seite steht, wo eigentlich immer der Rückstand und die Steinzeit immer noch ein bisschen sehr stark dran klebt. Und irgendwann wünsch ich mir halt den Punkt, wo man sich nicht mehr schauen muss, ein Mann zu sein. Also und irgendwie ist das noch tausende Kilometer entfernt, oder?
Ja, es wirkt echt so. Und so, solche Erlebnisse bringen mich dann schon wieder dazu, dass ich denke, ja, also, wie du sagst, wir Männer oder Männer.
Ja, muss ich das
super gemacht wieder, ja.
Oder wie kann ich mich da rausnehmen? Also, oder hey Männer, sind wir alle Arsch? Oder sitze ich in dem Boot jetzt damit? Wir haben letztens, glaube ich, darüber geredet, immer dieses Verantwortungsgefühl, wenn das Wort Mann hat schon wieder, also jetzt, dass man sich halt immer ein bisschen so mitverantwortlich fühlt oder halt dauernd versucht, alles besser zu machen, aber halt, das ist auch wieder so ein schwieriges Thema, weißt du, ich weiß nicht, fühle ich mich verantwortlich beim Frauenmord, der wieder mal passiert, aber irgendwie halt wieder, Mann hat eine Frau umgebracht oder Domestic Violence, in welcher Ecke auch immer, also man ist nicht verantwortlich dafür, aber inwiefern steht man als Mann da auf? Oder wohin stellt man sich da? Also man kann in seiner Ecke so schwer aufstellen, aber du bist ja trotzdem der Mann.
Ich merke schon, diesen Gruppensachen entkommt man ja nicht so leicht. Und bei diesen Fußballsachen zeigt sich das nochmal ganz deutlich, dass du, und da hat zum Beispiel einer zu mir gesagt, den ich dann interviewt habe, hat gesagt, er erwartet sie vom Kapitän, also Mannschaft, ja, so, dass die Spieler sagen, hey Leute, das wollen wir da nicht. Ja? Also was wir wollen,
so bei uns.
Dass du deinen männlichen Kollegen, halt in dem Fall auf der Tribüne sitzen, sagst, was ihr da macht, ihr seid ja unsere Fans, wir wollen das nicht, das ist nichts, was wir gut finden. So. Aber das machen wirklich wenige, sagen halt lieber, will mich mit niemandem anlegen.
Und den Kultstatus als Kapitän jetzt in irgendeinem, was du da kreierst, ja, dann, du wirst ja dann verantwortlich für etwas,
Ja, aber das ist genau das, was du gesagt hast.
Bei uns passiert das ja. Also ich sage, wenn Vereine, wenn wieder mal, also sagen wir, der Ultrabereich von welcher Mannschaft auch immer da wieder Probleme macht, werden schon Statements abgegeben von den Vereinen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann der Kapitän ist, aber weil ich schaue ja nicht Fußball, ich lese es ja nur, aber mir kommt schon vor, sowas gelesen zu haben.
Nein, die Vereine machen es, in Österreich machen es, wenn der Rapid irgendwelche Spielfeldstimmungen oder irgendwelche Sachen, genau. Machen es. Und das ist auch wichtig, weil damit man signalisiert, das ist nicht okay bei uns. Aber, wie du es richtig gesagt hast, und das sind wir wieder dann sozusagen beim Umgang Männer und Verantwortung und Femizide, wenn der Verein das nicht macht, dann wird es der Spieler sicher auch nicht machen. Wenn es der Verein macht, kann der Spieler schon mal sich ein bisschen dahinter schützen und sagen, passt, ist die gleiche Linie, ich sage das auch. Aber dass du dann wirklich als Mann, als Kapitän oder in dem Fall ich zum Beispiel, wenn irgendjemand einen sexistischen Witz macht oder sonst irgendwas, sagt, hey, genauso wie da, das ist nicht okay, so möchte ihr das nicht oder in unserer Gruppe oder so und Männer sollten sie so nicht verhalten. Das ist dann schon mal was anderes, weil du gesagt hast, ja, ist man verantwortlich, wann sagt man was? Und
wie steht man in der Männerecke als Mann auf, um für etwas einzusetzen, dass das Gegenteil ist, was aus der Männerecke dauernd halt?
Also ja, im Normalfall sollte es eigentlich relativ einfach sein. Ich weiß, ist es in der Praxis halt nicht, zu sagen, wenn du der Meinung bist und richtigerweise, das ist nicht okay, ja, wie Leute behandelt werden oder wie man über sie redet, aber es ist, nimm mich da auch nicht aus, eher die Ausnahme.
Ja. Ja, ich habe schon irgendwie, ich habe es jetzt nicht als Fotzenwort genommen von meiner Freundin, von der Katrin, aber sie hat schon gesagt, es wird schon Zeit, dass Männer halt sich klar positionieren. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir dann angefangen haben, Dinge auch ins Mikrofon zu sprechen, so dass man halt dort nicht dazukehren will.
Ja, und das ist echt nach wie vor, also ich muss mir das selber auch immer wieder sagen, weil braucht eh nichts erzählen, mir auch. Es gibt noch immer Momente, wo immer in der U-Bahn oder sonst irgendwas, wo das muss jetzt nicht einmal nur um Frauen gehen, ja, wo Leute sich einfach deppert aufführen oder was Falsches machen und ich dann nicht sage, hey, aus damit, das ist nicht okay, sondern immer, ja, ich bin gerade mit anderen Dingen beschäftigt oder am Handy oder was immer. Es ist immer wieder wichtig, sie zu zumindest selber zu sagen, hey, du bist verantwortlich insofern, dass du schon auf ihn aufstehst und einstehst für das, was du richtig empfindest, ja. Ja, um den Ball zu dir rüber zu spielen, ich war ja sozusagen bei den kroatischen Fans in Mostar, du warst im Burgenland kroatischen Stinaz übers Wochenende. Was ist da los gewesen bei dir?
Ja, in Stinaz war auch das letzte Fußballspiel. Die Reserve ist, glaube ich, Master waren. Ich weiß nicht, in welcher Liga. Ich weiß nicht, das mit Reserve und Kampfmannschaft. Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Lustig, dass das echt jetzt, wo du sagst, Kampfmannschaft nicht mehr so heißt. Heißt nur immer Kampfmannschaft. Das ist sozusagen.
Hast du solche? Ich habe Wörter aus den 90er Jahren jetzt zitiert. Das ist das letzte Mal, wo ich am Fußballplatz, glaube ich, war. Deswegen, also ich hätte es jetzt nicht einmal gemerkt, dass ich da irgendwie mich da in eine Gefahrenzone wieder begegne.
Ins Kriegsgebiet. Sagt man echt, die A-Mannschaft sozusagen heißt nur immer Kampfmannschaft.
Also ich weiß noch eins, die Stinazer Ultras, also jetzt möchte ich nicht sagen, so der radikale Fanteil der Stinazer Fußballmannschaften, die haben als Logo einen Regenschirm. Und ich habe da immer so an diese Umbrella Corporation, also irgendein Computerspiel, Umbrella Corporation oder so, wie auch immer. Aber es gab ein berühmtes Fußballspiel, Stinaz gegen die Nachbarsgemeinde Ollersdorf. Und diese Spiele sind regelmäßig eskaliert, so in den 90er Jahren. Und da gibt es eben diese berühmten Erzählungen, dass die Frauen den Schiri oder einzelne Spieler mit dem Regenschirm attackiert haben. Und daher kommt das der Regenschirm im Logo. Und jetzt ist das ja alles nur mehr mit Augenzwinkern und so. Ich weiß nicht, ob es noch immer Schlägereien gibt am Fußballplatz, so wie früher. Aber ich kann mich schon noch daran erinnern, dass dann Schiedsrichter oder Spieler über Felder laufen, verfolgt von irgendwelchen aufgebrachten Fans. Aber geschlechtsneutral, da waren Frauen als auch Männer, die mit Regenschirm, ich glaube, die Regenschirmfraktion waren eher die Frauen, aber geprügelt, also es war schon, also erst, es hat, wenn es nicht wirklich Verletzungen gegeben hätte, hätte es eher so diesen Asterix-Obelix-Touch gehabt, gell? Aber also jetzt so, also aus der Erzählung her fühlt sich's noch immer so an, gell? Aber, ja, weil das war, also du wolltest ja den Ball mir zuspielen und ich merke, dass wir am ersten Tag in Stinaz bei unserem offenen Atelier im Dorf an den Fußball verloren haben, weil wir nicht gewusst haben, dass dieses Spiel, dieses letzte Spiel des Jahres an dem Tag stattfindet.
Als ihr das offene Atelier hattet, jetzt 2 Tage ist das,
oder? 2 Tage ja, ist das, ja. Und an dem ersten Tag haben wir uns gewundert, wir haben jetzt das dritte Mal zu Hause gemacht und waren eigentlich so ein bisschen erfolgsverwöhnt, dass wir sagen, okay, so 70, 80 Leute pro Tag kommen fix in 2 Tagen, so 150 Leute, vielleicht sogar 200 Leute auf 2 Tage verteilt und es ist extrem anstrengend. Und jetzt war der erste Tag total fad. Es war fast nichts los. Wir haben trotzdem recht gut verkauft. Also unterm Strich war es uns egal.
Aber das ist offenes Atelier. Ihr habt da Atelier, ja, und stellt eure Sachen aus.
Ja, die
Rosi war dabei.
Und die Rosi, das ist das, wo ich jetzt eigentlich hin wollte, dass wir jetzt unseren Beruf und unsere Familie zusammenbringen. Weil wir haben jetzt einfach wieder ein weiteres extrem schönes Beispiel. Wir waren jetzt circa ziemlich genau eine Woche unten, von Montag bis Montag, dass wir jetzt das zweite Mal zusammengebracht haben, Beruf und Familie so unter den Hut zu bringen, dass sich für unser Kind noch immer wie nach Urlaub anfühlt. Und das ist für mich so jetzt so in letzter Zeit so ein ganz schöner Moment gewesen. Einmal in Passau hatten wir einen ähnlichen Moment in Deutschland, wo ich eine Ausstellung hatte, ich Frau und Kind als Versuch einmal mit eingepackt habe und schauen wollte, funktioniert das, dass wenn die zwei mit sind, es trotzdem viel zu tun gibt, ob es dann trotzdem irgendwie so Urlaub wird mit Schifferl fahren am Inn und an der Donau und mit durch die Stadt flanieren. Alleine die Ausstellung war in einer leerstehenden Kapelle in der Altstadt von Passau. Und dort haben wir es erst einmal gemerkt, wie sie in Stenaz war, jetzt wirklich schon fast einmal so extreme Draufgabe. Sicher, die Katrin hat ein paar Vorbereitungen gemacht, ich bin mit der Kleinen am Spielplatz gegangen, war ein paar Stunden dort und dann trat sie das Ganze. Irgendwie kommt mir vor, dass das jetzt erst so richtig gut funktioniert, Beruf, Privates so zusammenzubringen, dass es irgendwie für alle gut anfühlt. Weil ich habe in Passau, wie die Rosi war bei 8 Stunden am ersten Tag bei einem Aufbau dabei und ich habe sie nachher gefragt, du, was hast denn du heute gemacht den ganzen Tag? Und sie hat darauf gesagt, ich habe den ganzen Tag gespielt. Mhm. Und da habe ich mir echt gedacht, so, okay, und sie hat nicht nur gespielt, sie hat sie jeden, der herumgestanden ist, eingespannt. Die haben nämlich alles gemacht, was sie gesagt hat, weil das waren alles Erwachsene oder alte Leute für sie. Und ich habe das total super gefunden aus ihrer Sicht, wie sie lernt halt so die Leute ein bisschen so auch zu instruieren und so sich das für sich rauszuholen aus dem, was da ist. Also vom Luftpolster poppen, Folien poppen, also was die das zusammendrucken, bis hin zu einem der Organisatoren und Kuratoren, der schon ein bisschen so den Opa-Charakter hat, weil er schon 70 plus ist, und dem permanent hinterherzulaufen, weil sie den anscheinend so süß gefunden hat. Also ich weiß es nicht genau, aber ich habe sie dauernd beobachtet, wie sie dauernd dem einen, ich nenne ihn jetzt einmal Opa, auch wenn er nicht ihr Opa ist, dauernd hinterhergerannt ist, und ich glaube, der hat alles gemacht, was sie gesagt hat.
Ja, das klingt ja wirklich cool, dass du so funktioniert und dass sie ja auch, ich meine, wie du mir auch erzählt hast, nicht nur das Spielen anbelangt oder sagen wir so, dann auch zu eurem Verkaufsbudget einen Beitrag geleistet hat, wie du mir erzählt hast, spielerisch.
Ja, jetzt ist ja das Ärgste passiert, die Rosi wollte sich ein Bild von mir schenken lassen. Ich habe gesagt, na Rosi, das schenke ich dir jetzt nicht, aber du kannst das verkaufen. Und siehe da, mein Kindchen, es gibt sogar ein Foto davon, hat wirklich das Bild verkauft. Es ist zwar nur ein kleines Bild gewesen und mit der Preisgestaltung hätten wir noch ein bisschen mehr über die Zahlen reden müssen. Das ist ja am Markt. Also, sie hat dann schon.
Wie viel kostet das? Ich glaube, eins.
Ja, weil ob 200 oder 100, es war eine kleine Arbeit. Ist dann schon, aber der Herr, der sich darauf eingelassen hat, der hat das nicht so problematisch gesehen und ist auch auf den etwas höheren Preis, den ich dann halt nachgenannt habe.
Also du hast dann gesagt, na Moment, es kostet doch viermal so viel. Und ich dachte, na, also habe ich schon ausgemacht. Was mischen Sie sich da ein?
Mit der 4,5-Jährigen wollen Sie sagen, dass sie nicht mündig ist. Na, also es war eine total witzige Angelegenheit, weil der Deal war ja dran. Ich habe gesagt, Rosi, wenn du das Bild verkaufst, dann kannst du das Geld behalten. Deswegen, sie wollte das Bild eigentlich geschenkt haben und gesagt, nein, ich schenke dir das Bild nicht, aber wenn du es verkaufst, dann darfst du das Geld kräuten. Und es ist so lustig gewesen, weil er gesagt hat, naja, wenn das genug Geld ist, dann können wir da ja eine Goldmünze zum Beispiel kaufen. Und sie gleich drauf, oder Schoko-Goldtaler. Kannst du nur die Wertigkeit von so einem Kind und ich habe das einfach so süß gefunden, also wie es da so eben so von da kauft man da was das so was Solides, was die Welt, also halt so quasi Unputbares, naja, Schokotaler halt, na eh klar.
Ja, das hast du sicher, ja, da weißt du, was du hast,
das ist noch ein halben Jahr halt gammelig und zum Weghauen. Na, wie auch immer, aber diese Wertevorstellung, was das so von einem Kind und eigentlich schaut man sich dann ja eigentlich dafür, dass man sofort an diesen kapitalistischen Sicherheitsgedanken hat und das Kind eigentlich komplett vom Gegenteil ausgeht. Ich meine, das sind doch diese Schokotaler doch viel gescheiter wie so eine depperte Ahne, so kleine Münzen.
Ja, aber wenn sie dann vielleicht später zu ihrem 18. Geburtstag und sie schaut sich an, was sie hat, eine Goldmünze oder drei Schokogoldmünzen, würdest du vielleicht denken?
Ja, ich werde dieses Gespräch mit ihr dann mit 24 führen, weil ich glaube, selbst mit 18 weiß ich nicht, ob das Gespräch noch so interessant für sie ist. Aber ja, also ich finde generell diese Finanzierung und diese Wertigkeiten bei Erwachsenen und Kind ist vielleicht ein eigenes Thema mal wert, es zu behandeln. Ja, also so. Aber was ist denn ein Unterschied zwischen Passau und Stinaz? Den wollte ich noch einwerfen vorher. Also Passau ist doch eine Stadt, Altstadt. Dort waren halt, eher die Auswahl der Restaurants für sie halt, so dass man dorthin gehen kann oder und da hingehen kann. Und sie hat dann schon sehr dirigiert. Aber in Stinaz ist es halt so, dass dort eben großer Garten, links und rechts kaum Nachbarn, auf der Straße fast nichts los. Also als kannst du sagen, so alle halbe Stunde vielleicht ein Auto oder eher alle eineinhalb Stunden. Also ich nehme an, dass du am Tag so 8 Autos, die vorbeifahren, hast. Aber ich habe immer gesagt, am Ende der Straße, da brannte noch Licht und Ende der 90er Jahren war das mein Licht, weil dort hinten war einfach nichts. Bin ich mit meiner Stromgitarre im Zimmer gesessen. Und irgendwie, glaube ich, genießt das die Rosi auch. Hinten geht es halt so 300 Meter Wiese, dann kommt irgendwann mal Wald, so weit war es noch nicht. Aber diese zwei Freiheiten von, sag ich mal, Altstadt Passau und Feldweg, Wiese, Garten, Stinaz und beides beruflich kombiniert, dass das für sie trotzdem den Urlaubsknopf gedrückt hat für unser kleines Töchterchen, finde ich großartig.
Super, na, das freut mich echt. Es klingt ja wirklich cool. So würde ich das ja auch ganz gerne jetzt in dem Sommer. Die Toni geht jetzt nur 2 Sommer lang sozusagen in den Kindergarten. Diese Kombination am Land, wenn es sonst heiß ist in der Stadt und dann, dass man mit ihr was machen kann, mit der Familie, mit der Partnerin vielleicht dann auch und dann Garten hat und grün und dann nebenbei ein bisschen Arbeit erledigt, das ist eigentlich, finde ich, der Idealzustand, zumindest für die Sommermonate.
Das ist jetzt wirklich ein Idealzustand, dass man wirklich eben so ein bisschen diesen vorgeschickten, also diesen Sommer hatte. Wir hatten ja dann auch einen Hagelsturm, der das Fest unter Anführungszeichen beendet hat. Aber endlich hatten wir Eis für unser Bier, weil unsere Wirtin ist nach Wien gefahren und hat uns kein Eis geliefert.
Ja, du, Florian, dann würde ich mal sagen, ich wünsche dir zum ersten Geburtstag von Vaterkarte alles Gute. Hat mich sehr gefreut, dass wir das erste Jahr gemeinsam so über die Bühne gebracht haben, mit allen, die uns zugehört haben. Und ja, wir sehen uns demnächst und wenn der Sommer beginnt.
Ja, aber ich möchte dir dann auch noch gratulieren.
Ja, bitte, ich höre dir zu.
Ja, lieber Stefan, also jetzt bist du auch schon eins, also nicht du, sondern dein Projekt, das du mir aufgezwungen hast und ich noch immer leidenschaftlich mitspiele. Also Happy Birthday, Vater Kater.
An alle und uns beiden alles Gute. Macht es gut, passt auf euch auf und auf eure Kinder, habt eine gute Zeit. Ist eh sonst nicht immer so leicht.
Wie denk? Hast du Kerzen im Haus?
Nein, ich habe keine Kerze.
Fürs Video.
Kerzen muss ich schon
ausboosten. Vater Kater.